kein Leben im Glauben, ohne etwas zu riskieren. Wusstet ihr das? Ja. Deshalb heißt es Glauben und nicht Wissen. Wer etwas glaubt, lässt sich auf das, was er glaubt, ein und handelt auf das, was er glaubt, hin. Aber er weiß nicht, bis ins letzte endgültige Detail, vor allem vorher nicht, ob das immer so ausgeht und so rauskommt und so trägt, wie er es sich vorstellt. Die Bibel gibt uns eine Auflistung einmal im Hebräerbrief im 11. Kapitel von Menschen, die geglaubt haben, die uns vorangegangen sind als Vorbilder, als Beispiele. Und in dieser Liste kommen verschiedene Leute vor, die einfach etwas gewagt haben, weil sie Gott geglaubt und ihm vertraut haben. Ein Noah, der eine Arche gebaut hat, wo es vorher noch nie geregnet hat. Ein Abraham, der seine Heimat verlassen hat für ein verheißenes Land. Das war ja nicht wie heute, wo man mal eben bei Google den Namen von dem Land eingibt. Wir sind nach Italien gefahren. Ich wusste genau, was in Italien auf mich zukommt, weil ich mich informieren konnte. Ich glaube nicht, dass Abraham wusste, was auf ihn zukommt, außer dem, was Gott ihm gesagt hat. Und er musste alles einpacken und hat das gemacht. Moses führte die Israeliten aus der Sklaverei. Das hat vor ihm auch noch keiner gemacht. Er wusste nicht, wie das geht und wie das funktioniert und ob das funktioniert. Josua marschiert mit einer Armee um Jericho herum, um sie einzunehmen. Elia fordert die Propheten des Baal heraus. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Die finde ich so genial. Die könnte ich jedes Mal nochmal wieder mit vorlesen, aber dafür fehlt uns heute die Zeit. Wie er sich noch über die Propheten lustig macht, ist meine Lieblingsstelle. Aber er hat einen Altar gebaut, das Opfer da drauf gestapelt und er hat einfach geglaubt, dass Gott mit Feuer antwortet. Boah. Wasser drauf gegossen sogar noch. Ja. Und er wusste auch, dass das bei den anderen nicht funktionieren würde. Wusste? Ich meine, hinterher, wenn man das Ende der Geschichte kennt, ist es immer einfach zu sagen, der wusste gar nichts, er hat geglaubt. Er hat vertraut. David besiegt Goliath. Er hat geglaubt, er hat vertraut. Esther riskiert ihr Leben, um ihr Volk zu retten. Daniel widersetzt sich dem babylonischen König und setzt ebenfalls damit sein Leben aufs Spiel, nur um Gott gehorsam zu sein. Er hat das Essen verweigert, was man ihm vorgesetzt hat, hat einen Gegenvorschlag gemacht. Nehemia baut einen Tempel in Jerusalem wieder auf und die ganzen Nationen drumherum sind nicht glücklich damit und stehen ihm entgegen. Und so könnte man die Liste fortsetzen. Du gehst von einer Geschichte zur nächsten in der Bibel und es handelt immer von Menschen, die ein Wagnis eingehen. Die bereit sind zu sagen, ich glaube, dass mein Gott etwas tun will, dass er mir etwas gesagt oder aufgetragen hat. Und ich bin bereit, mich darauf einzulassen und das Risiko einzugehen, ohne zu wissen, was bei rauskommt und ob oder wie es funktioniert. Die Geschichten, die ich gerade aufgelistet habe, das sind die Geschichten, die wir den Kindern erzählen, oder? Ich meine, wenn du etwas in der Sonntagsschule oder im Kindergottesdienst gehört oder gelernt hast, dann ist das von Daniel in der Löwengrube, von Jericho, wie die Mauern einstürzen und so weiter und so fort. Warum erzählen wir die den Kindern? Das sind die Geschichten, die wir ihnen als Vorbilder geben. Das sind die Geschichten, wo wir ihnen zeigen wollen, so funktioniert es und so lohnt es sich, Gott nachzufolgen. Und damit zu zeigen, so ist dieser Gott und so antwortet und handelt er mit den Menschen, die ihm vertraut haben. Ist immer alles gut gegangen? Mit gut meine ich, so wie diese Menschen es sich vorgestellt haben, dass das Ergebnis bei rauskommt? Ich denke nicht. Gab es Probleme im Prozess? Immer mal wieder. Ja, Elia, der seinen Schüler losschickt und sagt, geh mal gucken, ob da schon eine Wolke am Himmel ist, als er anfängt, wieder für Regen zu beten. 7-mal muss er den losschicken. 7-mal. Ich hätte nach dem 3. Mal gesagt, funktioniert nicht und wäre wieder vom Berg runtergegangen. Aber Glaube funktioniert mit diesem Risiko und mit diesem Vertrauen, mit diesem Wagnis. Kannten Sie vorher den Ausgang der Geschichte? Nein. Wie gesagt, wir lesen das, wir wissen, was am Ende bei rauskommt. Für uns ist es einfach zu sagen, naja, war ja ganz klar, das ist ja Gott. Ne? Aber als diese Menschen gestartet sind, angefangen haben, standen sie genau da, wo wir heute auch noch stehen. Nämlich, ich glaube, dass Gott will, dass ich dies oder jenes tue oder dies oder jenes sage oder so und so handle. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Und ich bin mir auch überhaupt nicht sicher, was am Ende bei rauskommt, was das Ergebnis wird. Ich habe meine Vorstellung und meine Hoffnung davon, was dabei rauskommen soll. Aber es ist nicht immer so, wie Gott es geplant hat. Warum haben diese Menschen, die ich gerade aufgelistet habe, diese Dinge getan? Sie hätten ja auch alle Nein sagen können, mache ich nicht. Jeder Einzelne von ihnen hätte sagen können, nö, das Risiko ist mir zu groß. Das will ich nicht, es ist mir zu viel Arbeit, zu viel Mühe, zu ungewohnt, zu unbekannt. Manche haben sich noch ein bisschen gewehrt zumindest, haben gesagt, ich bringe die Qualifikationen nicht mit. Aber sie haben es am Ende getan. Warum? Ich glaube, es waren Menschen, die mit ihrem Leben und mit diesem Handeln Gott Ehre geben wollten. Die Menschen dienen wollten. Und die geglaubt haben, dass Gott sie gebrauchen kann, um sein Reich zu bauen. Manchmal waren sie vielleicht sogar nur zweite Wahl oder Lückenfüller. Aber sie waren diejenigen, die bereit waren. Ich glaube, wir haben in Deutschland eine Kultur, ich merke jedenfalls, dass ich sehr stark in dieser Kultur drinstecke. Ich möchte gerne vorher genau wissen, wie die Dinge funktionieren und was am Ende bei rauskommt. Dazu tendiere ich sehr stark. Wenn eine Idee aufkommt, ein Vorschlag, ein prophetisches Wort, dann überlege ich gleich, okay, wie könnte das gehen, was sind die Details und komme natürlich dann auch immer ziemlich schnell drauf, warum das nicht funktionieren kann in dem Prozess. Denn das ist genau der Punkt an der Sache, wenn Gott auf den Plan kommt, werden die Sachen für uns Menschen nicht mehr planbar oder nur begrenzt planbar. Und auch nur begrenzt, unsere Sichtweise ist auch nur begrenzt darüber, wie das Ergebnis aussehen sollte, kann oder wird. Also muss ich auch ein Risiko eingehen. Ich muss immer wieder lernen, das Risiko einzugehen, dass Gott weiß, was er tut. Und davon bin ich überzeugt. Gott weiß, was er tut. Ich muss mich nur in den Situationen, wo ich herausgefordert bin, immer wieder daran erinnern, dass er weiß, was er tut. Die Überzeugung davon ist ja gar keine Frage. Ich glaube, die hat jeder von uns, der Gott nachfolgt, hat die Überzeugung, Gott weiß, was er tut. Wenn er dir sagt, tu dies, Gott weiß, was er tut. Gott weiß, was er tut. Wenn wir nicht bereit sind, dieses Risiko einzugehen, ihm zu vertrauen, diesen Schritt zu wagen, werden wir nie ein Leben des Glaubens führen. Wahrscheinlich eins der schönsten Beispiele von Menschen, die etwas riskiert haben, ist im Neuen Testament der Jünger Petrus. Und ich habe mir eine der bekanntesten Geschichten von Petrus rausgesucht. Die steht im Matthäus Kapitel 14, die Verse 22 bis 33. Ich werde den Abschnitt nachher am Ende nochmal komplett vorlesen. Jetzt nur einmal kurzen Überblick. Vorangegangen vor dieser Geschichte ist die Speisung der 5000. Jesus ist mit seinen Jüngern an einem Ort, wo viele Menschen gekommen sind, um Jesus zuzuhören, ihn zu erleben, ihm zu begegnen. Die Bibel berichtet von 5000 Menschen, wahrscheinlich Männern plus Frauen und Kindern. Und nach einigen Tagen sind die Vorräte, die sie mitgebracht haben, aufgebraucht sozusagen. Also die Brotdosen sind leer. Und die Überlegung ist, wir sollten die Menschen jetzt mal nach Hause schicken, damit sie zu essen bekommen. Und Jesus kriegt es hin, aus den Resten, die noch da sind, ein paar Brote und ein paar Fische, 5000 Menschen satt zu machen. Schon ein beeindruckendes Erlebnis, glaube ich. Ich weiß nicht, wie die Jünger was das in ihnen ausgelöst hat, das wird ja nicht beschrieben. Aber damit dabei zu sein, sie haben das Zeug ausgeteilt und sie wussten genau, wie viel vorher da war. Und nach dem Austeilen war immer noch was da und 5000 Menschen waren satt. Das muss schon beeindruckend gewesen sein. Und am Ende dieses Tages, desselben Tages, schickt Jesus seine Jünger mit dem Boot schon mal voraus und geht selber auf den Berg, um zu beten und kündigt an, dass er nachkommt. Und in dieser Situation beginnt diese Geschichte. Die Jünger sind mit dem Boot auf dem See und ein Sturm kommt auf. Sie sind wahrscheinlich so gegen 20 Uhr losgefahren, mit Einbruch der Dunkelheit steht da. Und sie müssen kämpfen. Sie schaffen es nicht, mit diesem Boot an Land zu kommen. Der Sturm hält lange an, was wohl ungewöhnlich für den See Genezareth ist. Und dann lesen wir, dass sie etwa 7 bis 10 Stunden in diesem Sturm waren. Denn um die 4. Nachtwache findet das nächste Ereignis dann statt. Und sie sind immer noch auf dem See und kämpfen und rudern. Geschätzte 7 bis 10 Stunden haben sie sich abgemüht, irgendwie aus diesem Sturm rauszukommen, das Boot an Land zu kriegen, ohne Erfolg. Die waren fertig mit der Welt, glaube ich. Die waren müde, die waren abgekämpft, die waren platschnass. Kalt weiß ich nicht, keine Ahnung, was für Temperaturen zu der Jahreszeit waren. Frustriert, vielleicht ängstlich. Sie haben alles gegeben und versucht. Ein paar von ihnen waren erfahrene Seeleute, Fischer, die den See kannten, die wussten, wie das geht. Sie haben es nicht hingekriegt. 7 bis 10 Stunden harter Arbeit hat nicht funktioniert. Und dann berichtet uns die Erzählung, dass Jesus zu ihnen kommt, und zwar auf dem Wasser gehend, in der 4. Nachtwache. Mitten in diesem Sturm kommt Jesus übers Wasser gegangen. Ich glaube, dass das eine tatsächliche Begebenheit beschreibt. Das ist keine Illustration oder so. Ich glaube, Jesus ist wirklich auf dem Wasser gegangen. Er kommt zu ihnen und die Reaktion der Jünger ist nicht, Jesus ist endlich da, sondern die Reaktion ist erstmal, das kann nicht sein, das gibt's nicht, das muss ein Geist oder ein Gespenst sein. Und kriegen Angst. Eigentlich erstmal eine völlig natürliche Reaktion, oder? Was würde man normalerweise machen? Man würde erstmal nochmal die letzten Kräfte mobilisieren und versuchen, da wegzukommen. Sofort rief er ihnen zu, steht in Vers 27 dann aus der Geschichte, erschreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Warum will Petrus aus dem Boot steigen? Also ich meine, selbst nachdem er dann festgestellt hat, dass es Jesus, sind sie ja immer noch in diesem Sturm. Warum will er aus dem Boot raus? Wenn Jesus auf dem Wasser gehen kann, dann hätte er ja auch noch die paar Schritte ins Boot reinmachen können. Warum will Petrus aus dem Boot raus? Warum wartet er nicht einfach, bis Jesus ganz im Boot ist? Ich glaube, er wollte schlicht und ergreifend da sein, wo Jesus ist. Er hat gemerkt, das mit dem Boot kriegen wir alleine sowieso nicht hin. Das Boot war für ihn kein sicherer Ort mehr. Das hatten sie alles schon versucht, das war schon durch. Sie haben schon versucht, das Boot irgendwie zu kontrollieren, an Land zu kriegen. Und er hat sich überlegt, das ist mein Gedanke, er hat sich überlegt, da draußen bei Jesus auf dem Wasser, wenn der auf dem Wasser stehen kann, bin ich sicherer als hier in meinem Boot. Er wollte da sein, wo Jesus ist, weil er gemerkt hat, alles andere nützt hier überhaupt nichts. Ganz interessant, Petrus springt nicht einfach über Bord und läuft los, sondern er bittet Jesus erstmal um Erlaubnis. Er sagt, Herr, wenn du das bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er hätte ja auch einfach sagen können, Jesus ist da, bei Jesus ist Rettung, schnell aus dem Boot raus und los geht's. Nein, das tut er nicht. Er geht erstmal hin und sagt, was willst du? Ist es das, dass ich zu dir komme und auf dem Wasser zu dir rüberlaufe? Und Jesus sagt tatsächlich, komm. Jesus sagt nicht, nee, warte mal da im Boot, ich komme zu ihr rüber. Jesus sagt, ja, komm, steig aus dem Boot, komm auf dem Wasser zu mir. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Petrus wartet darauf, dass Jesus ihm die Erlaubnis gibt oder den Auftrag erteilt. Nochmal zurück zu dem Geist- und dem Gespenstgedanken. Wenn man sich das ein bisschen genauer betrachtet, sagt Jesus nicht einfach nur, hey Leute, ich bin's, habt keine Angst. Sondern er benutzt den griechischen Begriff Ich Bin, der das Äquivalent ist für das hebräische Ich Bin, das Gott gebraucht, als er sich Mose vorstellt. Wenn ich zu den Israeliten gehe, was soll ich sagen, wer mich gesandt hat? Und dann sagt Gott, der Ich Bin. Und das ist dieses Ich Bin als der Schöpfer des Universums. Ich bin der Gott, der alle Macht hat, der alles in der Hand hält. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Und das steckt hier mit drin. Ich bin der Schöpfer, ich bin derjenige, der Wind und Wellen kontrolliert. Ich bin derjenige, der den Sturm gemacht hat und ich bin derjenige, der darüber herrscht. Also auch da steckt eine ganz andere Zuversicht nochmal drin, als nur ein Ich bin's, brauch keine Angst haben, ist kein Gespenst, sondern ich bin derjenige, der hier die Kontrolle hat. Ich bin derjenige, der die Dinge in der Hand hält. Ich weiß, was ich tue. Vertraust du mir? Und dieser Herr befiehlt Petrus, auf dem Wasser zu ihm zu kommen. Wenn Jesus dir sagt, komm, dann solltest du zu ihm gehen. Wenn Jesus zu dir sagt, geh über das Wasser, dann solltest du aus dem Boot rausgehen und die Schritte übers Wasser tun. Ich habe eben schon gesagt, in dem Augenblick war es für Petrus auf dem Wasser sicherer als im Boot. Das war Jesu Auftrag, das war sein Wort an ihn. Vertrau mir, bei mir bist du sicher. Ich bin der Herr, ich habe das in der Hand. Also steigt Petrus aus dem Boot und fängt an, auf dem Wasser auf Jesus zuzulaufen. Völlig unmöglich. Es war ja schon völlig unmöglich, dass Jesus auf dem Wasser zu ihnen gekommen ist. Deshalb haben sie auch solche Angst gekriegt. Und jetzt tut Petrus das völlig Unmögliche. Und wie ist das manchmal mit uns? Jesus sagt uns etwas und wir haben das Gefühl, das ist völlig unmöglich. Bist du trotzdem bereit, ihm zu vertrauen und zu sagen, wenn du sagst, komm, oder wenn du sagst, geh, dann komme ich und dann gehe ich? Glauben. Glauben. Und das hat mit einem Wagnis zu tun. Mit einem Risiko, das wir eingehen. In Vers 30 lesen wir dann, als Petrus merkte, wie stark der Wind war, bekam er Angst. Nun muss man sich überlegen, der Wind hat in dem Augenblick ja nicht angefangen. Der Wind war die ganze Zeit da, schon seit 7 oder 10 Stunden. Der hat nicht zwischendurch nachgelassen, hat auch keine Pause gemacht und plötzlich, Petrus steigt auf das spiegelglatte Wasser und dann fängt plötzlich der Wind wieder an. Das war die ganze Zeit, da war die ganze Zeit Wellengang und Sturm. Aber in dem Augenblick richtet er seinen Blick von Jesus weg. Auf das, was um ihn herum geschieht. Auf die Lebensumstände, die Situation, den Wind, die Wellen. Ich gehe auf Wasser, das geht ja gar nicht. Glaube bedeutet, sich auf Jesus zu konzentrieren und ihn im Blick zu behalten. Vor allem, wenn der Sturm um uns tobt. Sonst ist es ja einfach. Das hat dann wieder mit Glauben nicht so viel zu tun. Aber in dem Augenblick, wo es schwierig ist, wo es so aussieht, als könnte es nicht funktionieren, wo wir uns dran erinnern, selbst wenn wir schon den ersten Schritt getan haben, was mache ich hier eigentlich? Wie bin ich denn auf die Idee gekommen, aus dem Boot zu steigen in diesem Sturm und bei diesem Wind? In dem Augenblick ist es besonders wichtig, den Blick wieder auf Jesus zu richten, denn er ist der Ich Bin und er hat gesagt, komm. Es gibt übrigens immer einen Sturm in unserem Leben. Irgendein Sturm tobt immer. Irgendwelche Probleme haben wir immer, in denen wir uns befinden. Probleme in der Ehe, kein Geld auf dem Konto, Freunde entpuppen sich als reine Nutznießer, die eigentlich gar nicht wirklich zu einem halten. Es kommt eine Krankheit daher, die wir nicht haben wollten, mit der wir nicht gerechnet haben. Es gibt Streit in der Gemeinde, die Anforderungen auf der Arbeit sind zu groß, es gibt einen Burnout, was auch immer. Das findet statt, das passiert in unserem Leben. Es ist nicht so, nur weil wir Christen sind, dass plötzlich diese ganzen Stürme und Probleme nicht mehr da sind. Die Herausforderung ist, in dem Sturm immer noch das zu tun, was Jesus will und den Blick auf ihn gerichtet zu halten. Wenn wir das tun, können wir auf Wasser laufen. Jetzt im bildlichen Sinne gemeint. Wahrscheinlich auch im wörtlichen, wenn Jesus sagt, komm, du bist gerade auf dem Wasser. Wenn ein Wunder nötig ist, um dich zu retten, dann tritt Gott auf den Plan. Das ist Glaube. Da, wo alles machbar ist, wo wir alles abwickeln können, wo wir wissen, ja, der und der Schritt ist der nächste und dann funktioniert das und das und dann läuft das so und so, dafür braucht man keinen Glauben. Das ist reine Logik, Wissenschaft, Erfahrung, was auch immer. Glaube ist da gefragt, Vertrauen auf ihn zu setzen, wo die Umstände sagen, das geht nicht. Wo die Erfahrung zeigt, das schaffst du nicht. 7 oder 10 Stunden gegen Sturm anrudern. Und Petrus macht das einzig Sinnvolle an der Stelle, als er merkt, der Wind ist zu stark, das geht eigentlich nicht, was ich hier mache, und er fängt an zu sinken. Er hat offensichtlich nicht viel Zeit, sinken geht nämlich ziemlich schnell bei Wasser, hast du schon mal ausprobiert? Wir waren jetzt gerade ja in Italien, unsere Jungs sind ständig vom Beckenrand in den Swimmingpool gesprungen, bis nach 2 Wochen die Ressortleitung gesagt hat, das ist nicht erlaubt. Vorher hat der Bademeister das immer nett machen lassen. Okay, das hat nicht lang gedauert, bis vom Berühren der Wasseroberfläche, bis der Kopf unter Wasser war. Das ging ziemlich schnell. Petrus hat gerade noch genug Zeit, um zu rufen, Herr, rette mich. Und das ist das Einzige, was nötig ist. Was macht er in dem Augenblick? Er weiß, seine einzige Chance ist Jesus. Und er richtet den Blick wieder zu ihm hin. Und er merkt, ich kann das nicht alleine lösen. Ich komme hier nicht alleine wieder hoch. Er sagt nicht, oh, ich glaube wieder und steigt von alleine langsam wieder aus dem Wasser. Sondern er weiß, das Einzige, was mir jetzt helfen kann, ist, dass Jesus irgendwie eingreift. Und das tut er im wahrsten Sinne des Wortes. Er greift nämlich die Hand von Petrus und hält ihn fest. Sofort steht da, sofort ergreift Jesus seine Hand. Als der Wind anfängt, oder er ihm bewusst wird, der Wind ist da, dreht er auch nicht um zum Boot und läuft versucht irgendwie zurückzukommen. Ich weiß nicht, wie weit er schon gelaufen war, wie viele Schritte das waren, wie weit Jesus weg war, wird ja alles nicht beschrieben. Vielleicht hat er gedacht, oh, schnell auf die Bordkante oder so. Er macht sich auch keine Hoffnung, dass er es mit Schwimmen schaffen kann oder so. Er weiß in dem Augenblick, denn meine einzige Chance, ich habe die Umstände alle schon erlebt, alles schon probiert, meine einzige Chance ist, dass Jesus mich rettet. Und Jesus hält Petrus fest und sie sind immer noch mitten im Sturm auf dem See. Und dann sagt Jesus zu Petrus, Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ich habe einen Kommentar dazu nochmal gelesen, du Kleingläubiger, das war eigentlich nur ein Wort. Kleingläubiger war schon fast so eine Art Titel oder Spitzname, den er hier verwendet. Ich habe mich immer gefragt, wie hat Jesus das wohl gesagt? Mit Kopfschütteln? Ah, Kleingläubiger. Warum musst du zweifeln? Oder vielleicht sogar mit dem Zwinkern? Hey, Kleingläubiger, warum musst du zweifeln? Kleingläubig, ja. Aber Kleinglaube ist immer noch besser als kein Glaube.
Ja.
Wir hängen uns viel zu oft in dieser Geschichte, wenn wir diesen Satz lesen, daran an, dass Petrus Kleinglauben hatte und denken, ach naja, er hatte nur Kleinglauben. Nein, er hatte immerhin Glauben. Der hat nicht bis zum Ziel durchgehalten und gereicht, weil Petrus sich hat ablenken lassen von den Umständen und seinen Blick nicht auf Jesus gerichtet gehalten hat. Aber er hat es zumindest erstens das Wagnis eingegangen, überhaupt erstmal zu glauben und gehorsam zu sein. Und zweitens hatte er genug Glauben, dass es für ein paar Schritte auf dem Wasser gereicht hat. Immerhin. Wir erinnern uns, er war ja nicht alleine in dem Boot. Die waren zu 12. Und die anderen 11 waren immer noch alle im Boot und haben sich das angeguckt. Ich kann mir vorstellen, dass sie ziemlich Kinnlade unten und Augen weit offen hatten, als Petrus tatsächlich die ersten Schritte auf dem Wasser macht. Ich kann mir auch vorstellen, wie sie reagiert haben, als er anfing zu sinken. Ja, gut, dass wir da nicht rausgegangen sind. Haben wir ja gleich geahnt, dass das nicht wirklich funktioniert. Vorsicht. Ganz, ganz vorsichtig an der Stelle. Wir sind viel zu schnell und viel zu oft kritisch mit den Menschen unterwegs, mit den Christen unterwegs, die im Glauben etwas wagen und an irgendeiner Stelle dann doch anfangen zu sinken. Wir ehren nicht den Glaubensschritt, den sie getan haben, sondern kritisieren, dass sie nicht genug, dass es nicht funktioniert. Und darauf fokussieren wir und darauf hacken wir rum und sagen, ja, habe ich doch gleich gewusst. Vorsicht. Das sind diejenigen, die gewagt haben, das zu tun, was Jesus ihnen gesagt hat. Oder was sie mindestens, was sie gedacht haben, was Jesus ihnen gesagt hat. Bei allem Risiko, das auch damit verbunden ist, mal falsch zu hören oder falsch zu liegen. Nur wer aus dem Boot steigt, kann auch sinken. Es ist nicht die Geschichte von Jakobus oder Matthäus oder Thomas oder Andreas. Es ist die Geschichte von Petrus. Über die anderen redet nach 2000 Jahren keiner mehr. Über Petrus schon. Denn er hat es gewagt. Kleinglaube ist besser als kein Glaube. Jesus kritisiert übrigens in diesem einen Satz, den er Petrus ja immer noch sagt, als er da halb im Wasser steckt und an Jesu Hand hängt, damit er nicht untergeht. Jesus kritisiert in diesem einen Satz ja nicht, dass Petrus aus dem Boot gestiegen ist. Im Prinzip, ich übersetze das mal in ganz moderne Sprache, sagt Jesus, beim nächsten Mal vertrau mir mehr. Er sagt nicht, beim nächsten Mal bleib lieber im Boot. Aufgepasst. Sondern beim nächsten Mal, denk dran, erinnere dich dran. Ich bin der Ich Bin's. Ich bin der Gott, der es kann. Ich bin derjenige, der in Kontrolle ist und der die Elemente steuert. Richte deinen Blick auf mich und tu das Gleiche wieder, wenn wieder so eine Situation kommt oder eine ähnliche, in der du mir vertrauen musst. Es hat nicht viel gefehlt und Petrus wäre ertrunken. Das Risiko, dass er ertrinkt, bestand in dem Augenblick, wo er den Schritt aus dem Boot rausgemacht hat, oder? Ich meine, die anderen 11 im Boot, die haben garantiert gedacht, der ist total verrückt, überhaupt aus dem Boot zu steigen und dann auch bei so einem Sturm. Die haben nicht damit gerechnet, dass der auf dem Wasser darüber läuft, sonst wären sie mitgegangen. Die haben damit gerechnet, der geht jetzt unter. Wir alle werden irgendwann sterben. Früher oder später. Wissen wir nicht mal. Ja? Manchmal denken wir auch, naja, bin ja noch nicht so alt, ich habe ja noch Zeit. Wissen wir ja gar nicht. Ist ja Quatsch. Wir alle werden irgendwann sterben. Der Unterschied ist nur, ob du im Boot stirbst oder während du auf dem Wasser gehst. Die Frage ist nicht, wann oder wie du stirbst, sondern was du mit der Lebenszeit machst, die dir zur Verfügung steht. Und das relativiert diese Vorstellung von Risiko wieder, oder? Oder diesen Gedanken von Angst. Oft hemmt uns ja irgendwie die Angst, dass wir nicht wissen, was auf uns zukommt, oder die Angst vor dem, was alles schiefgehen könnte oder daraus entstehen könnte. hatte Andreas Timm das in der Predigt in Neunkirchen erwähnt. Ich habe die Statistik selber nicht gelesen, deshalb muss ich ihn da zitieren. 80% der Ängste, die wir haben, werden nie Wirklichkeit. Könnte man sich sparen. Nur die restlichen 20%, da passiert tatsächlich was von. Ein Fünftel gerade mal. Warum lassen wir uns von der Angst bremsen? Wir haben doch eine Hoffnung und eine Zukunft, die auf Ewigkeit hinausläuft. Und nicht eine, die irgendwie mit diesem irdischen Leben ausschließlich verknüpft ist. Warum ist uns das Risiko zu groß, einfach zu gehorchen, zu vertrauen und zu folgen? Warum sagen wir nicht einfach, hey, und wenn ich dabei umkomme, dann komme ich eben um. Wenigstens komme ich dabei um, das vertrauensvoll getan zu haben, was Gott mir gesagt hat. Wenn es denn tatsächlich passiert. Esther hat das, glaube ich, gesagt, ne? Gibt einen netten Vers, ich habe es leider nicht geschafft, den als Reim aus dem Englischen zu übersetzen. Im Englischen geht er, only one life, it will soon be passed, only what's done for Christ will last. Grob übersetzt, du hast nur ein Leben, es ist schnell vorbei, nur was du für Jesus tust, wird Bestand haben. Alles andere hat langfristig keinen Wert und keine Bedeutung. Im Boot bleiben ist vielleicht sicher und bequem, es entspricht aber nicht dem Leben des Glaubens. Christus fordert uns auf, herauszufinden, was er in dieser Welt tun will und uns mit allem, was wir sind und haben, ihm anzuschließen. Herausfinden, was er vorhat, was er tut, vielleicht auch was er tut jetzt gerade. Und da voll mit einzusteigen und mitzumachen, egal was für Risiken es mit sich bringt. Wer steht am Ende besser da? Petrus, der es versuchte und sank? Oder die 11, die vom Boot aus zuschauten? Es ist ein Wagnis, auf Wasser zu gehen. Du könntest untergehen, aber du findest es nur heraus, wenn du aus dem Boot steigst. Ich werde jetzt noch einmal die Geschichte komplett lesen und dann nochmal mit uns beten. Gleich darauf nötigte Jesus seine Jünger, ins Boot zu steigen und an das gegenüberliegende Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf den Berg, um ungestört beten zu können. Beim Einbruch der Dunkelheit war Jesus allein an Land. Das Boot war schon mitten auf dem See und musste schwer mit den Wellen kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Zwischen 3 und 6 Uhr in der Nacht kam er dann zu ihnen. Er ging über den See. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie von Furcht gepackt auf. Es ist ein Gespenst! Sofort rief er ihnen zu, erschreckt nicht. Ich bin's. Hab keine Angst. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und schrie, Herr, rette mich! Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Und alle, die mit ihm im Boot waren, warfen sich vor ihm nieder. Du bist wirklich Gottes Sohn, sagten sie. Ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass wir so viele Vorbilder haben von Menschen, die dir vertraut haben, die es gewagt haben, das zu tun, was du ihnen gesagt und gezeigt hast, aufgetragen hast. Und bei den meisten Geschichten sehen wir, weil wir das Ende und den Ausgang schon kennen, was sie damit bewegt haben. Wie sie dein Reich gebaut haben, wie sie dir Ehre gegeben haben, wie Menschen beeindruckt davon waren, dass du lebst und dass du diese Dinge tun kannst mit ganz einfachen, ganz normalen, durchschnittlichen Menschen. Die einfach nur gesagt haben, okay, Herr, hier bin ich, mit mir kannst du mit mir kannst du das machen, ich bin bereit. Herr, schenke uns Gnade, dass wir solche Menschen sind. Wir wollen dir vertrauen, Herr, von ganzem Herzen. Wir wollen mutig sein und unsere Ängste und Zurückhaltung überwinden und einfach das tun und wagen, was du uns gezeigt und gesagt hast. Und wir haben ganz am Anfang gehört und gelesen, dass du treu bist und zu deinem Bund stehst und deine Verheißungen wahrhaftig und recht sind. Und daran wollen wir uns erinnern. In den Augenblicken, wo wir zögern, wo wir zweifeln, wo wir fragen, wo wir Ausreden suchen und finden, um nicht das tun zu müssen, was du vor uns legst oder das Risiko nicht eingehen zu wollen. Hilf uns, Herr. Wir wollen mutig sein. Denn wir glauben und vertrauen, dass du gute Pläne und gute Wege für uns hast. Dass unser Leben in deiner Hand ist und uns niemand unser Heil und niemand unser ewiges Leben rauben kann. Wir ehren dich, Herr. Amen.